Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus.
Ehre sei dir, Herr.
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen. Denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Ja, bei uns kommt die Welt wieder in Ordnung. Die Mitte ist wieder installiert, das Kreuz liegt an seinem Platz. Weihrauch ist auch. Wir sind schön angezogen. Halleluja, haben wir schon gesungen. Ich hoffe, wir können auf ein ordentliches Osterfrühstück. Und dann fahren wir nach Hause in unsere Welt. Es wird hoffentlich nicht so viel Verkehr sein, dass da nichts Unvorhergesehenes, Unangenehmes uns irgendwie die Osterfreude durchquert. Am Freitag war es ein bisschen, naja, als dann irgendwie man auf den leeren Bastteppich da geguckt hat. Ja, das war schon ein bisschen, aber jetzt ist ja Sonntag, alles in Ordnung. Ja. Das verträgt sich irgendwie nicht mit dem, was ich euch gerade vorgelesen habe. Da ist überhaupt gar nichts in Ordnung. Das Chaos setzt sich irgendwie fort. Also wenn man die Emmaus-Jünger zitiert: Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Unsere hohen Priester und Schriftgelehrten aber haben ihn ans Kreuz gehängt. es war schon nicht in Ordnung und jetzt kann man sich nicht einmal mehr auf die Leichen verlassen. Die sind auch nicht da, wo sie zu sein haben. Und nicht nur, weil sie irgendjemand anderes geklaut hat, sondern weil die jetzt nach Galiläa vorausgehen und dort erscheinen. Also, es ist eigentlich kein Wunder, dass die Frauen, obwohl es ein junger Mann war, mit einem schönen weißen Gewand an, dass die Frauen fliehen, weil sie Schrecken und Entsetzen gepackt hat. Und dass sie schweigen. Wie Wittgenstein sagt, wo man nichts sagen kann, da muss man aufhören zu reden. So wird's wohl gewesen sein. Es stimmt nichts mehr in der eigenen Welt. Was soll man da sagen? Das Markus-Evangelium, aus dem der Text stammt, endete ursprünglich mit diesem Text. So wie ich ihn vorgelesen habe, war das Evangelium zu Ende. Es ist so ungefähr 60 nach Christus geschrieben. Das hat man dann doch in den nächsten Jahren als irgendwie, das war nicht in Ordnung, so kann das einfach nicht aufhören. Und man hat dann noch einen Schluss angefügt, so um die 100, wo die Welt wieder besser in Ordnung kommt. Die Welt ist durch die Auferstehung Jesu auf den Kopf gestellt. Nichts ist in Ordnung. Zumindest nicht in der Ordnung, die wir gewohnt sind. Die Welt ist durch die Auferstehung Jesu aus den Fugen. Nichts stimmt mehr. Ja, das möchte ich auch dabei belassen, wieso nichts mehr stimmt. Da will ich so machen wie die Frauen, ich schweige. Vielleicht ist es die größere Chance, dass ihr die Unordnung mit nach Hause nehmt, als wenn ich sie jetzt erkläre. Ich will aber über eins will ich noch reden. Die Quelle der ganzen Umkehrung der Ordnung und der Werte. Was ist die Quelle? Woher kommt das alles? Vom Hören. Das kommt vom Hören. Der Mann hat gehört. Das ist die Quelle von dem Ganzen, was da passiert ist. Vom Hören, das versuchen wir ja hier auch so ein bisschen. Und was passiert, wenn man anfängt zu hören, auf die eigene Wirklichkeit zu hören, wobei die eigene Wirklichkeit ja nicht irgendwie also so ein Sonderding ist, sondern darin sozusagen erklingt oder bündelt sich meine Wirklichkeit, die Wirklichkeit, in der ich lebe und die ich wahrnehme und die bei mir anklopft. Also erstmal, Manuela hat es gestern erzählt, war ich beschäftigt mit Qualitätsmanagement und wie ich das, das ist die Wirklichkeit, in der sie lebt und die erstmal bei ihr anklopft. Oder du hast erzählt, Ronald, von deinem Ehrenamtlichen, eigentlich ist es doch gar nichts Aufregendes, uneigentlich, aber irgendwie doch. Also es ist schon Wirklichkeit, in der wir leben und plötzlich merken wir, wie die uns beschäftigt und bedrängt oder freut, ist egal, beschäftigt, bewegt. Und wenn man eben nicht nur die berühmte Stichprobe nimmt, also da mal gerade hinguckt und dann sagt, ah ja, da muss ich so und so machen oder ich glaube, ich muss mal wieder verreisen oder ach, ich muss mir mal wieder was Nettes gönnen oder so, sondern wenn man irgendwie dabei bleibt, dann verändert sich das und vertieft sich das. Also um nochmal dich zu zitieren, Manuela, was bleibt angesichts des Todes, ist es annehmen, was kommt? Oder was andere von euch gesagt haben zu den Konflikten, in die sie geführt wurden, muss ich annehmen, dass ich werde eingeladen anzunehmen, dass ich ein schwarzes Schaf bin oder die Zerrissenheit oder die Angst. Also irgendwie entsteht da ein Weg. Und es ist ein Weg, der verändert. Ein bisschen könnte sich natürlich fragen, warum geht man denn so einen Weg? Er scheint ja irgendwie ja auch in den Dreck zu führen. Das ist wie mit dem Schatz im Acker. Wenn man den finden will, muss man erstmal im Dreck wühlen, sonst kann man den nicht finden. Und wenn man ihn gefunden hat, dann kann man ihn sich auch nicht unter den Arm klemmen und nach Hause tragen. Dann muss man den Dreck auch noch kaufen. Und er kostet einen alles. Dann hat man den Dreck. Aber in dem Dreck ist was, ein Schatz. Und der ist so faszinierend und so kostbar und so in den Bann ziehend, dass man dafür das andere anfängt in Kauf zu nehmen und interessanterweise immer mehr, je mehr man auf dem Weg weitergeht. Ja, so wird es, denke ich mir, bei Jesus gewesen sein, so war es bei Paulus. Da in der Apostelgeschichte heißt es im Zusammenhang mit seiner Bekehrung, ich will ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Und im zweiten, glaube ich, Korintherbrief berichtet er dann von diesen Leiden. So oft schiffbrüchig und so oft verhauen und dies und jenes und abgelehnt und Hunger und Kälte und. Warum? Weil es in diesem Acker, in diesem Hören, in diesem Durchleiden etwas gibt, was ja von einer Kostbarkeit ist, wie wir sie sonst nicht kennen und sonst nicht erfahren. Darum. Das ist dasselbe, weswegen Jesus sein Kreuz, seine Passion auf sich nimmt. Der hätte sich über den Ölberg noch absetzen können. Der liegt am Stadtrand. Es war eh Nacht. Wenn er da auf die andere Seite runtergeht, kommt er Richtung Jericho und weg ist er. Macht er nicht. Er geht seinen Weg weiter. Und eigentlich ist es das, wozu der junge Mann da, der Weise, der macht zweierlei. Erstens, er spricht ihnen Mut zu, er schreckt nicht und erklärt's ihnen. Da hat er gelegen. Und jetzt ist er auferstanden. Und jetzt geht den Weg weiter, geht nach Galiläa. Geht weiter. Geht durch alles hindurch, was auf euch zukommt. Nehmt es und geht weiter. Yeah.